Der Europäische Gerichtshof hat Griechenland verurteilt und sieht in dem Verhalten eine Verletzung des Rechts aufs Leben. Was bedeutet dieses Urteil rein rechtlich, aber auch symbolisch?
Das ist natürlich enorm bedeutend, wenn der höchste Europäische Menschenrechtsgerichtshof, also dieser Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, ein Land verurteilt und dann auch noch wegen so einem, nicht wegen irgendwas, sondern wegen dem ganz grundlegenden Recht auf Leben. Und im Fall von Griechenland ist es, das haben Sie ja gerade schon in der Anmoderation erwähnt, auch nicht das erste Mal, dass Griechenland wegen fehlender Seenot, ausbleibender Seenotrettung und einer brutalen Praxis der Küstenwache gegen Geflüchtete verurteilt wurde. Für die Überlebenden und ihre Angehörigen ist dieses Urteil erstmal einfach nur eine Anerkennung des erlittenen Unrechts und zumindest ein Stück weit Gerechtigkeit. Und was aus unserer Sicht bedeutend ist, ist, auch das haben Sie schon erwähnt, dass Griechenland nicht nur verurteilt wurde, weil die Küstenwache diese Menschen nicht gerettet hat, sondern auch, weil es keine wirksame Untersuchung gab in Griechenland. Also es wurde niemand strafrechtlich dafür belangt, dass Menschen über 24 Stunden hinweg nicht gerettet wurden. Und das ist natürlich rechtsstaatlich katastrophal.
Aber auch eine ganz typische Praxis, wenn ich es richtig
verfolgt auch habe. Auch eine ganz typische Praxis, aber ich würde trotzdem sagen, solange es Gerichte wie dann den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gibt, die dann Staaten verurteilen und in diesem Fall bei jetzt Griechenland, macht es Hoffnung, dass es noch nicht ganz vorbei ist mit dem Rechtsstaat. Und rechtlich gesehen ist sowas natürlich immer eine Einzelfallentscheidung, also man kann jetzt nicht sagen, Griechenland muss zwangsläufig irgendwelche Gesetze ändern oder das gilt für alle anderen Mitgliedstaaten oder sowas. Also es ist rechtlich gesehen eine Einzelfallentscheidung, aber es ist eine Serie an Urteilen und es erhöht den Druck auf Griechenland.
Schauen wir jetzt nochmal auf diese ganz konkreten Einzelfälle. 16 Menschen haben, wie gesagt, an diesem Märztag ihr Leben verloren, darunter 7 Kinder, 2 Säuglinge. Können Sie uns etwas über die Betroffenen sagen, die Überlebenden?
Das sind letztlich 2 Großfamilien aus Afghanistan und dem Irak gewesen, die von der Türkei aus mit einem Boot ca. 20 Kilometer auf diese Insel Agatonisi übersetzen wollten. Ein Teil der afghanischen Familie war schon wenige Wochen vorher auf eine der griechischen Inseln übergesetzt, also befand sich zu diesem Zeitpunkt schon in Griechenland. Und auf dem Boot, jetzt aus der afghanischen Familie, es war eine Afghanin mit ihren 4 Kindern, ihr Schwager mit seinen 3 teils schon erwachsenen Kindern und die waren eigentlich sehr gut vorbereitet. Also natürlich, mussten Schlepper dafür bezahlen, weil es keine legalen Einreisemöglichkeiten nach Europa für sie gab, aber sie waren vergleichsweise gut vorbereitet. Also sie hatten sogar Schwimmwesten mit Trillerpfeifen und sind eben in den frühen Morgenstunden von diesem 16. März losgefahren und dann wenige Kilometer vor der Insel Agatonisi gekentert und haben eben gerade noch die eine junge Frau, 26-jährige Frau, hat gerade noch über WhatsApp eine Sprachnachricht an ihren Bruder, der sich schon auf Samos befand, absetzen können, samt Live-Koordinaten, bevor dieses Boot gesunken ist. Und der ist quasi sofort losgezogen und hat Polizei und Rettungskräfte in Griechenland informiert, die dann aber eben über 24 Stunden nicht gerettet haben, sodass tatsächlich, also ja, man muss das so drastisch sagen, eine Person nach der anderen ertrunken ist und nur 3 Leute, 3 Erwachsene, 2 Frauen und ein Mann überlebt haben, die dann nach 24 Stunden eben auf Agatonisi auf der Insel gefunden wurden und erst dann wurde ein Küstenwacheneinsatz ins Leben gestartet.
Wissen Sie, wie es denen heute geht?
Also wir haben relativ engen Kontakt vor allem zu der afghanischen Familie, die leben inzwischen in Deutschland. Dafür hatten sich unsere griechischen Anwältinnen auch eingesetzt. Die haben Familie in Deutschland und die wurden einige Monate nach dem Unglück oder nach dieser Katastrophe dann von Deutschland aufgenommen, nach Deutschland überstellt. Die leben in Deutschland, gehen ihrem Leben nach, arbeiten, studieren, machen Ausbildung, aber das ist was man nicht verkraften wird und das merkt man natürlich auch im Gespräch mit denen immer.
Wie gelingt es eigentlich Menschenrechtsorganisationen wie der Ihren, solche Fälle aufzuklären und vor Gericht zu bringen, wenn es um Opfer geht, die gestorben sind?
Ja, man muss da ganz ehrlich sein. Das gelingt nur in wirklich gut dokumentierten Fällen, in denen rechtzeitig auch Kontakt zu Überlebenden und Angehörigen hergestellt werden kann. Also in dem konkreten Fall war es tatsächlich so, dass ein Verwandter aus Deutschland sich hier bei uns, bei ProAsyl in Frankfurt, gemeldet hat, uns angerufen hat und wir dann die Kolleginnen unserer griechischen Schwesterorganisation Refugee Support Aegean informiert haben. Die sind nach Samos gefahren und waren quasi kurz nach dem Unglück, waren die, als die Überlebenden noch im Krankenhaus lagen, waren die schon vor Ort, konnten Beweise sichern, konnten die anwaltliche Vertretung übernehmen, konnten die Leute kennenlernen und so weiter und so fort. Und hatten aus Erfahrung von anderen ähnlichen Verfahren eben auch schon so ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte im Hinterkopf. Oft genug, man muss da ganz ehrlich sein, ganz viele solcher Vorfälle, solcher Katastrophen landen nie vor Gericht, weil es keine Beweise gibt, weil die staatliche Praxis darauf abzielt, dass es keine Beweise gibt, weil nicht rechtzeitig Kontakt hergestellt werden kann zu Menschenrechtsorganisationen, zu Rechtsanwältinnen und so weiter und so fort.
Was müsste Ihrer Ansicht nach jetzt EU-weit auch passieren, damit sich solche Todesfälle nicht wiederholen? Denn mir scheint es so, als fehlte es derzeit an politischem Willen, genau das zu tun, Menschen in Todesgefahr zu retten.
Naja, wie sich das Sterben lassen im Mittelmeer stoppen ließe, ist eigentlich längst bekannt. Es bräuchte legale Einreisewege für Schutzsuchende. Also es ist absurd. Es geht um Leute, die Schutz brauchen in Europa, Schutz suchen in Europa, aber es gibt keine legalen Möglichkeiten für diese Menschen einzureisen. Also das heißt, die Leute wären auf die Boote gezwungen. Und an diesem Punkt müsste man eigentlich ansetzen, dass es keinen Grund mehr gibt, auf Boote zu steigen, weil die Menschen eben eine legale Einreisemöglichkeit haben. Zweiter Punkt wäre, es müsste EU-weit wieder eine staatliche Seenotrettung geben, die wirklich ihren Namen auch verdient. Also viele Mitgliedstaaten haben sich komplett, auch Frontex, komplett aus der Seenotrettung eigentlich zurückgezogen. Das wird beispielsweise in Italien ganz viel von privaten Seenotrettungsorganisationen übernommen, die kriminalisiert werden. Da gibt es ganz viele Ansätze. Es müsste ein Stopp der Zusammenarbeit mit Foltermilizen wie der sogenannten libyschen Küstenwache geben, die Boote zurückschleppt. Da gibt es ganz viele Ansätze und ich würde sagen, ja, wenn ein politischer Wille da wäre, könnte dieses Sterben auch gestoppt werden.
Wer jetzt unser Interview hört, fragt sich vielleicht, warum geht Europa so wenig gegen diese Todesfälle vor? Wo sehen Sie hier die Rolle Deutschlands?
Ja, die Rolle Deutschlands ist sehr, sehr widersprüchlich. Also alle weinen Krokodilstränen und bedauern das, wenn mal wieder, muss man ja leider sagen, ein Boot gesunken ist, Menschen ertrunken sind und alle bis wahrscheinlich auf die AfD sagen, dass sie das stoppen wollen. Gleichzeitig wird aktuell diskutiert, dass die Bundeswehr mit der sogenannten libyschen Küstenwache kooperiert, also was nichts anderes als Foltermilizen sind. Also es ist, Deutschland könnte da deutlich mehr tun, auf jeden Fall. Beispielsweise auch den Druck, selbst eben den Druck auf Griechenland erhöhen. Da wird deutlich zu wenig auch von Deutschland getan, muss man sagen. Oder der deutschen Bundesregierung.
Der Fall Agathonissi reiht sich ja ein in eine Serie von Urteilen gegen Griechenland hinsichtlich Pushbacks und tödlichem Einsatz von Waffen, auch gegen Schutzsuchende. Beispielhaft im Januar 2025 wurde Griechenland wegen eines Pushbacks in die Türkei verurteilt, ein Jahr zuvor wegen Schüssen der Küstenwache auf ein Boot mit Geflüchteten. Was heißt das eigentlich für den Druck, der auf Staaten ausgeübt werden kann, von dem Sie jetzt auch gerade sprachen, wenn Urteile scheinbar verpuffen und Staaten wie Griechenland einfach weitermachen wie bisher?
Ja, der Druck reicht natürlich nicht aus, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Aber jetzt deshalb die Flinte ins Korn zu werfen, ist keine Option. Das bedeutet einfach nur, dass man weitermachen und den Druck erhöhen muss. Und tatsächlich muss man auch sagen, im Fall dieser Schiffskatastrophe von Pylos beispielsweise, wo im Juni 2023, also was ein Schiffsuntergang von gigantischem Ausmaß ist. Da sind mehr als 650 Menschen in griechischen Gewässern ertrunken, weil sie von der Küstenwache nicht gerettet wurden über Stunden hinweg. Da hat jetzt erstmals überhaupt die zuständige Staatsanwaltschaft Anklage erhoben gegen hochrangige Bedienstete der Küstenwache. Und das sehen wir als Zeichen, dass dieser Druck, den wir und andere versuchen aufzubauen, dass der letztlich schon funktioniert, dass man diese Mühle aber weitertreiben muss auf jeden Fall.
Was kann hier Pro Asyl weiter dazu beitragen?
Was Pro Asyl konkret weiter dazu beitragen kann, wir werden diese Verfahren weiterführen und weiter unterstützen und werden versuchen, weiter darüber zu reden, was an Europas Außengrenzen passiert, auf allen kommunikativen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen, damit das nicht in Vergessenheit gerät, damit die Öffentlichkeit davon erfährt, damit der Druck aufrechterhalten bleibt und sich hoffentlich irgendwas daran ändert. Irgendwann etwas daran ändert.
In der öffentlichen Wahrnehmung wird ja manchmal diskutiert, dieses Spannungsverhältnis zwischen Kooperation und Konfrontation. Das heißt, inwiefern Menschenrechtsorganisationen auch wirklich einerseits konfrontativ auf die Regierung einwirken, aber zugleich auch kooperieren müssen ein Stück weit. Wie positioniert sich Pro Asyl in diesem Spannungsfeld zwischen Kooperation und Konfrontation?
Ich würde sagen, das ist kein Entweder-Oder. Also für uns heißt es, wir vertreten unsere menschenrechtlichen Positionen ganz klar, rücken von denen nicht ab. Da gibt es auch keine Kompromisse, wenn es um Menschenrechte geht. Aber natürlich führen wir auch Gespräche mit Behörden, mit staatlichen Stellen, um unsere Anliegen vorzubringen. Also wir verweigern uns solchen Gesprächen nicht. Im Gegenteil, oftmals kann das für die Betroffenen, für schutzsuchende Menschen sehr viel bringen, solche Gespräche zu führen. Wichtig aus unserer Sicht ist, dass wir unabhängig bleiben, dass wir finanziell auch unabhängig bleiben, was wir sind, dass wir unbequem bleiben, aber und keine Kompromisse in Bezug auf die Menschenrechte eingehen, aber trotzdem gesprächsbereit bleiben. Also Konfrontation oder Kooperation ist für mich kein Entweder-Oder.
Zum Schluss gefragt, wie schauen Sie von Pro Asyl auf die kommenden Monate, aber auch Jahre? Das frage ich vor dem Hintergrund, dass ja immer weiter die Regierungen in Europa nach rechts rücken, auch die Parlamentsmehrheiten entsprechend in die Richtung gehen. Auch Deutschland wird seitens der Regierung ein immer härteres Vorgehen, Geflüchtete verlangt und auch ja durchgesetzt.
Ja, das sind natürlich düstere Aussichten und düstere Zeiten, in denen wir leben. Also um nur ein Schlagwort zu nennen, im nächsten Sommer tritt das neue gemeinsame europäische Asylsystem in Kraft, was nur einzelne, ganz wenige Verbesserungen mit sich bringt. Insgesamt eigentlich ein Inhaftierungssystem von bisher unbekanntem Ausmaß darstellt und viel mehr Möglichkeiten bietet, Asylanträge abzulehnen. Und wir bekommen es ja tagtäglich eigentlich die Hetze gegen Geflüchtete mit und eine gesetzliche Verschärfung, die nächste jagt. Also an allen Ecken und Enden eigentlich ein systematischer Angriff auf das System des individuellen Schutzes vor Verfolgung.
Umso wichtiger, dass es Institutionen wie die Ihre gibt.
Ja, richtig. Wir, also das kann nicht bedeuten, dass wir jetzt den Kopf in den Sand stecken. Wir werden politisch weiter dafür kämpfen, auch wenn wir uns nicht beliebt machen und in einer Minderheitenposition sind. Und wenn es politisch stürmische Zeiten sind, heißt es vor allem auch, dass wir Grund- und Menschenrechte noch vehementer und noch mehr als bisher auch gerichtlich verteidigen werden.